Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn man sich die Umstände anschaut, als Jesus Christus hier als ein Mensch auf Erden lebte, und vor allen Dingen, wenn wir uns auf die Taten und auf die Reaktionen, auf die Handlungen, auf die Gesinnung seiner Jünger beziehen, dann finden wir erstaunliche Ereignisse und Ergebnisse. Ereignisse, die auch in meinem Leben in gewisser Weise stattgefunden haben, wenn ich so zurückdenke und zurückblicke auf, wie das bei mir war, als ich damals zur Wahrheit kam. Ich möchte ein wenig zunächst einmal über meine eigenen Erlebnisse berichten. Einiges von denen haben Sie bereits schon gehört im Laufe der Zeit, anderes vielleicht noch nicht. Ich war so um die 16 Jahre alt, als ich begann, die Literatur der Kirche Gottes hier in Deutschland zu lesen. Aber als 16-Jähriger ist man ja keineswegs so intensiv dabei, wie man später im reiferen Alter das ist. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die so noch sehr jung sind und sich an uns wenden, nicht bei der Wahrheit bleiben. Die sind da für eine gewisse Zeit und dann sind sie weg. Nun, es gibt da sehr interessante und auch sehr löbliche Ausnahmen, aber ich spreche ganz allgemein jetzt von jungen Menschen, die sich von draußen sozusagen an uns wenden und gemeint haben, sie hätten jetzt die Wahrheit erkannt und würden diese Wahrheit dann auch durchsetzen in ihrem Leben und dann nach einer gewissen Zeit haben sie ihr Interesse verloren. Nun, bei mir war es auch nicht ganz anders. Ich habe auch eine gewisse Zeit lang gebraucht, um nicht nur das Theoretische zu verstehen, sondern auch dann die Erkenntnis zu gewinnen und die Kraft zu gewinnen, das dann auch in die Tat umzusetzen. Und ich bin dann im Jahre 74, Ende des Jahres 74, getauft worden. Ich war zwar erst 21,5 Jahre alt, aber man fand, dass ich dann reif genug war für die Taufe. Aber ich hatte mich bereits zu dem Zeitpunkt ganz klar davon überzeugt, dass das, was gelehrt wurde, anhand der Bibel, der Wahrheit entsprach. Und es kam dann keinerlei Zwiespalt mehr auf. Die Frage, ja, muss ich nach wie vor jetzt zum Beispiel den Zehnten bezahlen? Muss ich nach wie vor jetzt den Sabbat halten oder diese heiligen Festtage? Oder wie sieht das mit dem Schweinefleisch aus? Oder mit Weihnachten, Ostern und so weiter? Das gab es insoweit in keinster Weise mehr eine Konfliktsituation. Das war geprüft, das war bewiesen und das war dann auch etwas, was mein ganzes Leben hindurch halten würde. Und es hat auch das ganze Leben hindurch bislang gehalten. Nun, wenn Sie ein so guter Rechner sind wie ich, dann wissen Sie, nachdem wir im Jahre 78 geheiratet haben, dass das jetzt genau 40 Jahre her ist in diesem Jahr. Dann haben wir in diesem Jahr unser 40-jähriges Jubiläum. Aber meine Frau und ich, beide in Gottes Kirche, waren in Gottes Kirche, als wir geheiratet haben, sind nach wie vor in Gottes Kirche. Beide haben sich überzeugt davon, dass dies die Wahrheit ist. Egal, was es für Widerstände gegeben haben mag, egal, was es für Probleme gegeben haben mag, für Situationen, wo man sehr geneigt war, dann doch dem abzusagen. Als ich in die Kirche kam, lernte ich viele Menschen kennen. Und viele von denen wurden meine Freunde. Schauen Sie, die hätte ich nie kennengelernt, und die wären auch nie meine Freunde geworden, wenn es nicht die Kirche Gottes gegeben hätte. Es ist ja nun mal so, dass wenn man zum Beispiel in der Schule ist, hat man Schulkameraden. Und dann graduiert man, sagen wir mal, von der Schule und geht auf eine weiterführende Schule. Und dann diese ehemaligen Schulkameraden sind genau das, ehemalige. Und mit der Zeit verliert man total den Kontakt. Wenn man jetzt auf eine weiterführende Schule geht, auf eine technische Hochschule, Berufsschule oder sagen wir mal eine Universität, dann hat man wiederum erneute Kommilitonen, mit denen man vielleicht Freundschaft schließt, solange wie man ein Kommiliton ist. Aber dann danach, wenn man dann graduiert hat, seinen Abschluss gemacht hat, dann verliert sich auch da der Kontakt. Und das kann man auch bei Berufen sagen. Berufskollegen sind vielleicht sogar Freunde, solange wie sie Berufskollegen sind. Aber wenn man dann die Arbeit wechselt, dann verliert man sehr schnell den Kontakt mit den ehemaligen Berufskollegen. Nur wenn es um die Kirche Gottes geht, auch da muss man sagen, hat man diesen Kontakt, diesen engen Kontakt, solange wie wir alle in Gottes Kirche sind. Aber wenn dann einige sich dazu entschließen, wegzugehen von Gottes Kirche, dann verliert sich auch der Kontakt. Der Kontakt mit den ehemaligen Mitgliedern oder der Kontakt zu den noch gegenwärtigen Mitgliedern. Und ich stelle das immer wieder fest, dass Leute, die sich dann von der Kirche Gottes, der Wahrheit Gottes abgewandt haben, ihre eigenen Sachen dann betrieben haben, auch wenn man die hin und wieder mal so vielleicht auf Facebook wieder antrifft, dass die da irgendwie eine Seite haben und dann denkt man, ach im Moment, den kenne ich doch noch, der Name, der kommt mir noch sehr bekannt vor. Man versucht zugleich vielleicht sogar auch Kontakt aufzunehmen. In den meisten Fällen wollen die aber einen solchen Kontakt nicht. Oder wenn sie ihn wollen, dann nur aufgrund von Diskussionen, um uns zu zeigen, wie falsch wir eigentlich liegen. Mein Punkt ist der, solange wie wir in Gottes Kirche sind, als eine Gemeinschaft, da sollte es Freundschaft geben. Aber wenn man die Kirche Gottes verlässt, dann ist man wirklich so im geistlichen Sinne jetzt, wie die Rebe, die sich von dem Weinstock ablöst und verdorrt. Und das habe ich immer und immer wieder festgestellt. Nun, in einigen Fällen haben Leute ihren Austritt erklärt, aufgrund von vielleicht Ideen, die nicht von der Predigerschaft der Kirche geteilt wurden. Andere sind einfach weggeblieben, weil sie meinen, solche Probleme zu haben, die ohnehin kein Verständnis finden würden, und sind dann zurückgekehrt in die Welt, aus der sie herausgekommen sind, begeben sich genau in die gleichen falschen Verhaltensmuster hinein, die sie eigentlich einmal doch hinter sich gelassen haben wollten. Nun, in vielen Fällen ist es auch so, dass als damals die Kirche Gottes auf einen schlüpfrigen Weg geriet, dadurch, dass der ehemalige Leiter der Kirche, Herbert W. Armstrong, im Jahre 1986 starb und eine neue Administration sich entwickelte und viele haben sich hineingeschlichen, die hätten draußen bleiben sollen, aber haben sich hineingeschlichen in hohe Positionen und haben dann ihre falschen Ideen allen Mitgliedern verkauft. Und viele der Mitglieder haben sich verleiten lassen, haben sich verführen lassen. Es war ja auch einfach, nicht wahr? Man brauchte jetzt ja den Sabbat nicht mehr zu halten. Man brauchte ja die heiligen Festtage nicht mehr zu halten. Man konnte jetzt ja Weihnachten halten. Oder wenn man Festtage halten wollte, dann verlegt man die halt in den Herbst, wenn halt gerade mal Schulferien sind, sodass man immer nicht die Schwierigkeiten hat mit den Kindern, dass man die aus der Schule rausnehmen muss. Oder mit dem Beruf, naja, okay, das sind sowieso Urlaubstage, die sind allgemein jetzt in der Firma so angeordnet, da kann man die ja dann nehmen, um dann halt die Festtage zu halten. Mit anderen Worten, man hat sich das irgendwo ganz schön zurechtgelegt. Das war dann auch einfacher geworden. Die Frage, die ich dann mir immer gestellt habe damals war, als diese Menschen, viele von denen, die ich gut kannte, auf diesen schlüpfrigen, falschen Gleisen dann herumschlitterten, ja, haben die sich eigentlich nie die Wahrheit geprüft? Haben die sich eigentlich nie bewiesen, was die Wahrheit ist? Nun, ich weiß, viele von Ihnen, die mir vielleicht zuhören heute oder zuschauen, wenn Sie diese Predigt hören, die mögen nicht mit mir einverstanden sein mit dem, was wir so sagen. Das ist mir schon klar. Aber das ist auch verständlich. Ich meine, Sie müssen sich natürlich anhand dessen, was wir sagen, im Hinblick auf die Bibel davon überzeugen, dass dies richtig ist. Ich spreche jetzt vornehmlich solche an, die sich angeblich diese Wahrheit bereits geprüft und bewiesen hatten. Und die dann herausgehen aus der Gemeinschaft und natürlich dann jedweden Kontakt verlieren. Ich spreche jetzt auch nicht unbedingt von denen, die auf freundliche Weise aufgefordert werden mussten, nicht mehr zur Gemeinschaft zu kommen, weil sie eben andere Doktrinen haben, weil sie eben versuchen, andere mit ihren falschen Ideen zu verwirren. Oder vielleicht auch vorübergehend, weil einige sehr große Probleme haben, die sie erkennen müssen, dass es große Probleme sind. Mit dem Wunsch natürlich, mit der Hoffnung, dass sie zurückkommen, dass sie ihre Probleme erkennen, dass sie sie bereuen, dass sie sie ablegen. Mit Gottes Hilfe können sie dies. Schauen Sie, Menschen sagen mir, Leute sagen mir, Menschen schreiben mir, ich habe solche Probleme, die kennt kein anderer wie ich. Und ich habe die also auch, bin total einzigartig und keiner versteht mich. Wissen Sie, Petrus hat einmal geschrieben, dass die gleichen Probleme, die Sie haben mögen, über die Bruderschaft der ganzen Welt gehen. Paulus hat geschrieben, dass keine Prüfung sie ereilt, die nicht irgendwie von ihnen gemeistert werden könnte. Mit Gottes Hilfe kann jede Prüfung gemeistert werden und Gott wird ihnen den Ausweg zeigen. Also alles dies sind Ausflüchte. Wenn das dazu kommt, dass man dann meint, ja, weil ich da ohnehin nicht die Kraft habe, den Wunsch habe, das Interesse habe, weiter an meinen Problemen zu arbeiten, ich gehe lieber weg. Nun, was tun Sie damit? Zunächst einmal erklären sie deutlich, dass sie nicht an die Hilfe Gottes glauben, dass sie daran zweifeln, dass Gott ihnen die Kraft überhaupt geben kann, diese Probleme zu überwinden. Sie haben aber auch dann einen Egoismus an den Tag gelegt, weil sie jetzt nur auf sich blicken und nicht auf die Gemeinschaft. Sie kümmern scheinbar die anderen Geschwister gar nicht mehr, die sie jetzt ja verlassen, mit denen sie ja keine Gemeinschaft haben wollen. Sie sagen ja quasi, ja, die sind mir total alle egal, mit denen will ich ja nichts zu tun haben. Ich bin ja mein eigener Herr, ich bin ja meine eigene Frau, ich kann ja das tun, was ich will. Sicher können Sie das. Das sagt ja auch nicht jemand, dass Sie es nicht können, aber was sind die Konsequenzen? Und so habe ich immer und immer wieder gesehen, dass Menschen Gottes Kirche verlassen, dass Menschen die Wahrheit verlassen, darauf kommt es jetzt an, die Wahrheit verlassen, ihr den Rücken kehren. Aber die waren einmal so enthusiastisch dabei, viele fanatisch enthusiastisch dabei. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als wir in Deutschland jetzt in der neuen Phase der Kirche Gottes unter der Church of the Eternal God, im Deutschen die Kirche des ewigen Gottes, anfingen tätig zu werden, wie dann viele zu uns kamen. Die waren auch so enthusiastisch. Manche kamen sogar persönlich, als wir Veranstaltungen durchgeführt haben, die auch mehr für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Die kamen dann zu uns und haben großartige Reden geführt, wie sehr sie überzeugt sind von dem, was wir sagen. Und dann gingen sie weg und kamen niemals wieder. Man hörte auch nichts mehr von denen. Andere schrieben mir die schönsten, wunderbarsten Bekundungen, was für ein großartiger Prediger ich sei und ich sei sogar ein Prophet, auch wenn ich immer betont habe, dass ich in keinster Weise diesen Titel akzeptiere. Denn ein Prophet ist man nur dann, wenn man zu einem Propheten ordiniert worden ist. Und ich bin es keineswegs. Ich bin zunächst zu einem Ältesten ordiniert worden, dann zu einem Pastor und dann zu einem Evangelisten. Das sind die Titel, die ich habe, die ich auch beanspruchen kann. Aber nicht Prophet und auch nicht Apostel. Das sind Positionen, zu denen man ordiniert werden muss. Und ich sage ganz klar und deutlich, im gegenwärtigen, jetzigen Zeitpunkt gibt es niemanden in Gottes Kirche. Und ich spreche jetzt nicht nur von unserer Organisation, sondern von allen Kirchenorganisationen, die von sich vorgeben, Teil des Leibes Christi zu sein. Es gibt niemanden, der legitimen Anspruch nehmen könnte, ein Prophet zu sein oder ein Apostel. Ich weiß, einige tun das. Sie tun das aber nicht mit der Autorität Gottes. Aber schauen Sie, die haben mir also diese Dinge dann zugeschrieben und waren so sehr begeistert davon und weiter nichts mehr. Seit vielen Jahren schon nichts mehr. Keinerlei Kontakt mehr. Die sind wie vom Erdboden verschwunden. Viele, die die Kirche Gottes verlassen haben, nebenbei gesagt, ob das damals zum Zeitpunkt war, als Herr Armstrong starb, ob das vorher schon bereits der Fall war, ob das nachher der Fall gewesen ist, ob es jetzt mit unserer Organisation der Fall ist, die sind wie vom Winde verweht, wie der Film so richtig sagt. Wie vom Winde verweht. Die sind wie das Blatt, das so im Wind hin und her geschmissen wird und geblasen wird. Und wie die irrlichtigen Sterne, die im Buch Judas beschrieben werden, die da so hin und her geistern, wie die Bäume zweimal entwurzelt, wie auch immer. Sie haben keinerlei Kontakt mehr mit der Wahrheit, wollen den auch gar nicht. Suchen sich eine andere Kirche, wie jemand mir schrieb. Ich suche mir jetzt eine andere Kirche. Ja, ich frage mich, welche Kirche das sein soll, die das glaubt und das lehrt, was er nun gerade hier mal so lehren und glauben möchte. Der Punkt ist der, nichts von dem, was ich Ihnen heute bislang gesagt habe, ist neu. Der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, alle die Apostel, die ja in der Bibel geschrieben haben, niedergeschrieben haben, haben das deutlich gemacht. Es gibt nichts Neues. Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Glaube nicht, dass wenn dir etwas heute widerfährt, das sei etwas Neues. Das hat es vorher nie gegeben. Ist alles schon mal da gewesen. Und es wird auch so bleiben, bis Jesus Christus zurückkommt, um aus dieser schäbigen, gottfeindlichen, satanisch inspirierten Welt eine Welt Gottes zu machen. Wie ich sagte, sie haben Probleme. Sie meinen, sie haben einzigartige Probleme, niemand kann verstehen. Ach, wie ist es mir doch so schlecht? Wie geht es mir so schlecht? Keiner liebt mich. Nichts Neues unter der Sonne, das haben andere auch manchmal gefühlt und geglaubt und gedacht. Sie sind da keineswegs der Einzige. Aber der Punkt bleibt nach wie vor bestehen. Es sind Leute, die sich dann abgewandt haben von der Wahrheit. Und wie wir jetzt sehen werden, hat es das immer schon in Gottes Kirche gegeben. Auch schon zu einem Zeitpunkt, wo die neutestamentliche Kirche noch gar nicht etabliert war, aber als Jesus hier auf Erden gelebt hat. Ich möchte Ihnen heute einmal einige Stellen vorlesen, die Ihnen das zeigen und die natürlich auch ein wenig auf das hinweisen, was noch geschehen wird, denn Geschichte wiederholt sich, hat sich immer wiederholt, wird sich immer wiederholen, bis dann Jesus Christus zurückkommt. Fangen wir einmal an mit Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4 und lesen wir einmal Vers 25. Es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Eine große Menge folgte ihm. Wie auch heute, man könnte es so sagen, ziemlich viele Menschen uns schreiben, ziemlich viele Menschen uns zuhören und zusehen. Aber sind sie wirklich wahre Jünger? Sind sie wirklich solche, die auch Jesus Christus nicht nur dem Worte nach, sondern auch den Taten nach folgen wollen? Nun lesen wir in Matthäus Kapitel 5 und Vers 1. Als er aber das Volk sah, diese große Menge, da ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Also nicht die große Menge, sondern seine Jünger, wer immer das jetzt war zu dem Zeitpunkt. Ein Unterschied wird hier ganz klar und deutlich getroffen. Matthäus Kapitel 8 und Vers 1. Als er aber vom Berge herabkam, da folgte ihm eine große Menge. Also die große Menge, die war da, scheinbar unten am Berge, und die folgten ihm jetzt wieder. Vers 18 im gleichen Kapitel. Als aber Jesus die Menge um sich sah, da befahl er, hinüber ins andere Ufer zu fahren. Der wollte gar nicht zunächst mal in diesem Augenblick dort sein. Der wollte erstmal weg. Er verstand ja auch, dass die große Menge aus vielleicht nicht unbedingt den reinsten Motiven heraus ihm folgen wollte, ihm nachfolgen wollte. Vers 23. Matthäus 8, Vers 23. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Also die große Menge erstmal nicht, aber seine Jünger, die folgten ihm. Immer und immer wieder diese wichtige Unterscheidung. Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12. Und lesen wir Vers 15. Aber als Jesus das erfuhr, da entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm. Und er heilte sie alle. Das tat er jetzt. Da waren also viele da, die krank waren, die der Heilung, der physischen Heilung bedurften. Und Christus hat diesem Wunsch entsprochen. Nun, er heilte, weil sie an ihn glaubten. Er hätte sie nicht geheilt, wenn die zum Beispiel dann irgendwie an einen heidnischen Gott geglaubt hätten und gedacht hätten, okay, wenn der Christus mich jetzt heilt, das hat jetzt dieser heidnische Gott Baal getan. Das nicht. Aber er heilte sie. In Matthäus 13 und in Vers 34. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk. Aber ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Das heißt hier zu dem Volk, besser übersetzt, zu der Menge oder der Menschenmenge, wie es die Lutherbibel 2009 bringt. Also zu denen redete er in Gleichnissen. Und wir lesen weiter in Vers 36, und da ließ Jesus das Volk gehen, die Menschenmenge wieder, und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Nun, die verstanden das auch nicht, obwohl Christus gesagt hatte, ja wie, ihr versteht das nicht, wenn er das noch nicht mal versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Und er sagte dann und erklärte ihnen dann, was das Gleichnis bedeutete, aber er sprach zu der Menge in Gleichnissen, den Jüngern gegenüber erklärte er die Bedeutung. Denn die meisten, die damals ihm nachfolgten, in dieser großen Menschenmenge, waren nicht berufen, waren nicht zum Heil berufen, waren nicht zur Wahrheit berufen. Und Christus wusste natürlich, wenn man nicht zum Heil, zur Wahrheit berufen ist, wenn Gott einem den Sinn für die Wahrheit nicht öffnet, dann kann man noch so viel sagen, wie man will, dann hat es keinen Wert. Dann hören sie zwar den Worten zu, aber tun nicht das, was gesagt wird. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 14 an und Vers 14. Matthäus 14 und Vers 14. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Wiederum, das tat er. Er hatte Erbarmen, er hatte Barmherzigkeit für die Menschen, obwohl sie nicht verstanden, was die Wahrheit war. Aber das müssen wir auch lernen. Auch wenn Menschen nicht die Wahrheit verstehen, wenn wir die Gelegenheit haben, sollten wir ihnen Gutes tun. Wir sollten auch unser Herz nicht verschließen, wir sollten nicht ein hartes Herz erhalten, zu sagen, ach ja, die sind ja nicht berufen vor Gott, da brauche ich mich insoweit ja auch nicht irgendwo um die zu kümmern und Barmherzigkeit für die haben. Das war nicht die Einstellung von Jesus Christus. in Matthäus Kapitel 19 und in Vers 2. Wiederum, eine große Menge folgte ihm nach. Die folgten ihm nach. Und er heilte sie dort. Und dann auch in Matthäus Kapitel 21, angefangen in Vers 8. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, und andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, die schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Diese Menschenmenge hatte scheinbar etwas erkannt. Die hatten erkannt, dass Jesus zumindest der Prophet war, nicht nur ein Prophet, sondern der Prophet. Schauen Sie, es gab eine Prophezeiung, die sagte, die beruht auf Mose: Ein Prophet wie mich wird Gott erstehen lassen und auf seine Worte hört. Und das war dann der Prophet. Und immer wieder wird in der Bibel von dem Propheten gesprochen. Und hier wird Jesus Christus als dieser Prophet identifiziert. Also einige verstanden dies. Die große Menge verstand dies scheinbar. Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2 und Vers 13. Und er ging wieder hinaus an den See, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Alles Volk, besser wiederum die ganze Menschenmenge, wie die neue Lutherbibel 2009 es bringt. Er lehrte sie, aber wir hatten bereits gesehen, wie? In Gleichnissen. In Gleichnissen. Er hatte nicht die Tiefen der Wahrheit gelehrt, sondern in Gleichnissen zunächst einmal. In Markus Kapitel 3 und Vers 20. Und er ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Das Volk, besser wiederum die Menschenmenge, wie die Lutherbibel 2009 es wiederum bringt. Die Menschenmenge, die kamen zusammen. Die hatten die so bedrängt, die Jünger konnten noch nicht einmal essen, hatten nicht einmal Zeit zu essen, weil sie so umringt waren von der Menschenmenge, die Christus nachfolgten. Lukas Kapitel 12. Und in Vers 1, es heißt hier in der revidierten Lutherbibel 1984, unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Und da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauertag der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Aber die anderen haben es auch mitbekommen, aber er sprach direkt seine Jünger an. Nun, es heißt hier einige tausend Menschen. Die Lutherbibel 2009 schreibt eine Menschenmenge von Tausenden. Die Mengebibel schreibt eine Volksmenge von vielen Tausenden. Die Zürcher Bibel schreibt die Zehntausende des Volks. Die Partnerbibel schreibt das Volk in ungezählten Scharen. Und so ähnlich auch die neue King James Bible, innumerable multitude of peoples. In anderen Worten, die kann man gar nicht zählen, es waren so viele. Aber was finden wir noch gesagt hier in Lukas 12 und Vers 1? Einige tausend Menschen oder diese unzähligen Scharen von Menschenmengen aus dem Volk kamen zu ihm, aber er sprach zu seinen Jüngern. Ein Unterschied wird wiederum getroffen zwischen der Menschenmenge und seinen Jüngern. Denn Christus wusste ja, dass diese Menschenmenge nicht unbedingt seine Jünger waren. Vielleicht auch nicht werden würden. Nun, schauen wir uns eine weitere interessante Stelle an, die kann man leicht überlesen. In Lukas Kapitel 22. Das waren die, die ihm so nachgefolgt waren. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Wir sehen aber auch, wie wetterwendig Leute sein können. Denn in Lukas Kapitel 22, da lesen wir in Vers 47 über seine Gefangennahme im Garten Gethsemane. Und als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, der ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Da kam eine Schar, heißt es hier. Die Zürcher Bibel schreibt, ein Volkshaufe. Die Elberfelder Bibel, eine Volksmenge. Und auch die New King James Bible, Multitude. Es war nicht nur eine kleine Schar, es war eine Menschenmenge. Nun, wir wissen nicht, wie viele es waren, aber nicht nur ein paar. Die kamen alle scheinbar zusammen mit den Römern, um Christus zu verhaften. Die wollten das miterleben. Eine Menschenmenge. Aber schauen Sie, auch seine Jünger waren zeitweilig nicht nur wenige. Auch seine Jünger. Es geht also nicht nur um die Menschenmenge des Volks, die scheinbar Tausende, Abertausende von Menschen zählte, sondern es geht auch um die Jünger, die ihm nun wirklich nachfolgten. Zunächst Lukas, Kapitel 19. Und schauen wir uns einmal Vers 37 an. Lukas, Kapitel 19 und Vers 37. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, da fing die ganze Menge der Jünger an. Also jetzt wird es hier klar und deutlich. Auch die Jünger bildeten eine ganze schöne Menge. Die ganze Menge der Jünger fing an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Also hier ging es jetzt um eine ganze Menge von Jüngern. Auch in Lukas Kapitel 7 und Vers 11. Lukas 7 und Vers 11. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Nun, die neue Lutherbibel 2009 schreibt, viele seiner Jünger und eine große Menschenmenge gingen mit ihm. Also die große Menschenmenge, die hatten wir ja schon besprochen, das war die Menschenmenge aus dem Volk, aber hier gab es auch viele, nicht nur wenige, sondern viele seiner Jünger. Die gingen auch mit ihm, die gehörten auch mit zu ihm, die ihm nachfolgten, aber waren nicht unbedingt Teil der großen Menschenmenge des Volks. Die waren schon in einer weiteren Kategorie. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, angefangen Vers 60. Johannes 6 und Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, die sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Nun, lesen wir weiter. Und da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, da sprach er zu ihnen, ärgert euch das. Nun hat er gerade davon gesprochen, dass er das Brot war, das vom Himmel kam, das man essen musste und so weiter und so fort. Das war natürlich für die schwer zu verstehen. Die hatten ja noch nicht diesen geistlichen Sinn, diese geistliche Erkenntnis, dass er hier auf das Passa ansprach, auf die Symbole von Brot und Wein. Das verstanden die noch nicht. So sagten sie, das ist eine harte Rede. Wer kann das hören? Wer kann das akzeptieren? Wer kann so etwas glauben? Das waren seine Jünger. Er sagt in Vers 62, wie? Wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wohin er zuvor war. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Schauen Sie, wenn wir uns die Wahrheit bewiesen haben, anhand der Bibel, die von Gottes Kirche erklärt wird, dann müssen wir verstehen, dass das Geist bedeutet, dass das Leben bedeutet, dass das Fleisch nichts Nütze ist, diese fleischlichen Überlegungen, Ideen, Gesinnungen, die man so haben könnte. Was sagt Christus noch? Vers 64. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Er sprach seine Jünger an. Und er sagte aber, ihr, es gibt einige unter euch, diesen vielen Jüngern, diese Masse von Jüngern, diese Menge von Jüngern, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Schauen Sie, Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Christus hatte etwas gelehrt, was denen nicht passte. Die verstanden das auch nicht. Sie hatten sich doch dazu bereit erklärt, Christus zu folgen. Sie hatten ihn doch scheinbar erkannt als möglicherweise sogar Gottes Sohn. Aber jetzt wurde etwas gelehrt, das passte denen nicht. Jetzt wurden sie nicht mehr weiterhin jene, die ihm folgten. Viele wandten sich ab von ihm. Wie wir das immer und immer wieder erlebt haben in Gottes Kirche, viele wenden sich mit der Zeit ab. Aus irgendwelchen Gründen, aus was für Gründen auch immer. Und da fragte Jesus die Zwölf, Vers 67, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das hat mir auch einmal eine Person gesagt, wo ich bemerkte, dass es da zu einem Weggehen kommen würde. Und dann wurden genau diese Worte wiederholt. Ja, aber heute ist die Person weg. Total weg. Jesus antwortete ihnen, Vers 70, oder vielmehr in Vers 69, und wir haben geglaubt, sagt Petrus hier, und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nun haben solche Personen das auch erkannt, die einmal in Gottes Kirche waren, die einmal die Wahrheit akzeptiert hatten. Und wenn sie das erkannt hatten, dann wussten sie auch, dass der Heilige Gottes, Jesus Christus, eine Kirche hat, seinen Leib, einen geistlichen Organismus, der aber auch organisiert ist. Wieso gingen die dann weg? Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Und er redete aber von Judas. Sogar unter den 12, die er erwählt hatte, war einer ein von einem Dämon inspirierter und letztlich sogar besessener Mensch. Er redete von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und er war einer der 12. Und Christus wusste das, dass er es sein würde, der ihn verraten würde. Viele seiner Jünger wandten sich ab von ihm, als er Dinge sagte, die sie nicht verstanden. Nun, ich würde mal davon ausgehen, dass Petrus und die anderen 12 Jünger, aber ganz besonders geht es um die anderen 10, die das auch nicht verstanden, was genau jetzt Christus hier gesagt hatte. Aber sie verstanden eines. Christus hatte die Worte des ewigen Lebens. Und auch wenn sie noch nicht unbedingt alles verstanden hatten zu dem Zeitpunkt, wussten sie, es gibt keinen anderen Weg, man kann nicht irgendwie anders wohin gehen, um dann vielleicht auch noch ewiges Leben zu erlangen. Das verstanden sie. Johannes 8, Vers 30. Johannes 8 und Vers 30. Als aber das sagte, da glaubten viele an ihn. Hat er sie wieder etwas gelehrt hier und jetzt glaubten viele an ihn. Vers 31. Und da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Nun kehren wir nochmal zurück hier. Das ist eine interessante Konstellation. Die Elberfelder Bibel schreibt richtiger hier in Johannes 8 zunächst einmal in Vers 30. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Das ist auch richtig übersetzt. Aber dann, in Vers 31, sollte es heißen, und da sprach Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Es ging nicht nur darum, an Christus zu glauben, dass er der Messias war, dass er der Heilige Gottes war, dass er der Sohn Gottes war. Sie mussten auch glauben, was er lehrte. Viele heute glauben an Christus, erkennen an, dass er Gottes Sohn ist, glauben keineswegs an das, was er lehrte. Was hat er gelehrt? Er hat gelehrt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen, euch zu zeigen, wie man es erfüllt. Er sprach von den 10 Geboten, diesem geistlichen Gesetz, den Rechtsvorschriften und den Satzungen, die die 10 Gebote näher erläutern, inklusive den Sabbat. Er hielt den Sabbat, er bezeichnete sich als den Herrn des Sabbats. Wie viele glauben das heute? Die glauben an Christus? Glauben gleichzeitig, er kam, das Gesetz aufzulösen, abzuschaffen, sodass wir heute tun und lassen können, was wir wollen. Sie glaubten nicht und glauben nicht das, was er gelehrt hat. Lesen wir weiter. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, sagt der Herr, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mit anderen Worten, die erkannten die Wahrheit noch nicht, jedenfalls nicht im ganzen Umfange, in keinster Weise. Aber wenn wir nicht nur an Christus glauben, sondern wenn wir auch glauben, was er gelehrt hat, was die Bibel hier uns lehrt, und wenn wir dann das tun, was er uns gelehrt hat, dann werden wir sehen, wie wir mehr und mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch von gewissen Aspekten, die wir bislang noch nicht erkannt hatten. Dann werden wir zum Beispiel erkennen, dass wenn wir glauben, dass wir den Sabbat halten müssen, unter allen Voraussetzungen, nicht nur sagen, ja, okay, ich würde es mal versuchen, und wenn mir dann der Chef freigibt, dann okay, wenn nicht, naja, dann muss ich halt am Sabbat arbeiten. Nein, 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 das ist nicht das, worauf es ankommt. Sondern wenn man kompromisslos den Sabbat hält und sagt, okay, egal was kommt, ich werde ihn halten. Ich werde ihn halten. Unter allen Voraussetzungen. Dann wird man mehr und mehr erkennen, nicht nur, wie der Sabbat zu halten ist, sondern auch die Tatsache, dass Gott einem helfen wird bei diesem Vorsatz. Denn wenn Gott uns etwas befiehlt, dann gibt er uns auch die Kraft, die Möglichkeit, die Gelegenheit dazu, ihm zu gehorchen. Das muss man erkennen. Diesen Glauben muss man entwickeln. Diesen Glauben muss man mehr und mehr in sich haben. Rauchen Sie noch? Tun Sie noch gewisse Dinge, die Sie nicht tun sollen? Kiffen Sie noch? Leben Sie in Ehebruch? Leben Sie in einer Situation, in der Sie nicht leben sollten? Glauben Sie, dass Christus Ihnen sagt, das dürft ihr nicht? Und glauben Sie, dass Sie auch die Kraft von Gott erhalten können, demgemäß zu leben? Dann, aber auch nur dann, sind Sie wahrhaftig Christi Jünger, wie es hier heißt. Aber als er dann sagte, ja, und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen, na, da waren viele der Jünger da, die hatten das schon mal gar nicht gewollt und gehört oder hören wollen. Und da antworteten sie ihm, Vers 33, wir sind Abrahams Kinder, sind niemals jemandes Knecht gewesen, wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, denen, die an ihn glaubten, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. In anderen Worten, man mag für eine gewisse Zeit lang in Gottes Kirche sein, aber nicht für ewig. Doch der Sohn bleibt ewig. Und ich bin der Sohn. Und wir können alle Söhne und Töchter von Gott, dem Vater, werden. Wenn euch nun der Sohn frei macht, wenn uns Christus frei macht von der Sünde, weil er uns die Kraft gibt, die Sünde zu überwinden, so seid ihr wirklich frei. Nun, das war auch etwas, was die nicht hören wollten. Ich weiß wohl, sagt er hier, ihr seid Abrahams Kinder, doch ihr sucht mich zu töten. Schauen Sie, er sprach zu denen, die an ihn glaubten. Aber die glaubten keineswegs, was er sagte. Und als er dann gewisse Dinge sagte, die sie nicht hören wollten, dann wollten sie ihn sogar töten. Und sie haben ihn ja nachher letztendlich getötet, wie wir wissen. Ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Ach ja, ein bisschen rauchen, ein bisschen kiffen, ein bisschen Ehebruch treiben, ein bisschen irgendwie zusammenleben, ohne verheiratet zu sein, ein bisschen dies tun und jenes tun, ein bisschen lügen, ein bisschen stehlen, ist ja kein Problem. Sie antworten und sprachen zu ihm, Vers 39, Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Schauen Sie, Abraham wurde gesegnet von Gott, weil er die Gebote Gottes gehalten hat, weil er ihm gehorsam war. Nun aber sucht ihr mich zu töten, Vers 40, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe, und das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Erachten, denken wir nach wie vor daran, an wen er spricht hier. Er spricht an die Menschen, die an Christus glaubten. Er spricht zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Er sagt zu denen, ihr tut die Werke eures Vaters. Sie hatten zwar geglaubt, dass das, was Christus sagte, richtig war, haben aber nicht danach gehandelt, taten nach wie vor die Werke ihres Vaters. Und da sprachen sie zu ihm, ja, wir sind nicht unehelich geboren, mit anderen Worten, du bist es ja, denn sie haben ja nicht geglaubt, dass Maria Christus zur Geburt gebracht hatte aufgrund der Einwirkung des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, du musst ja der Sohn einer unehelichen Situation sein. So, Maria hat ja nun Ehebruch betrieben, Unzucht getrieben, das hatten die ja geglaubt scheinbar. Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Christus hat auf die Anklage gar nicht reagiert. Er hat Folgendes gesagt. Er sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen, okay, also nicht unehelich geboren, aber er hat nicht irgendwie jetzt großartig sich auf eine Diskussion eingelassen, und komme von ihm, denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Die hatten den Punkt erreicht, wo sie nicht mehr auf Gottes Worte hören konnten. Ihr habt den Teufel zum Vater. Nach wie vor. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Und er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Weil ich aber euch die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Und da antworteten ihm die Juden und sprachen zu ihm, diejenigen, die ihm geglaubt hatten, die an ihn geglaubt hatten. Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast? Jesus antwortet, ich habe keinen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr nehmt mir die Ehre. Ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und er richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der Gehorsam wird hier angesprochen, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben, die Propheten, und du sprichst, wenn man Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Er spricht natürlich jetzt hier von der Tatsache, dass wenn Christus zurückkommt, wenn wir gestorben sind, natürlich, physisch gesehen, wir werden auferweckt werden zu ewigem Leben. Wir werden nicht den Tod, diesen ewigen Tod erleben, der hier nun auch beschrieben wird in der Offenbarung, diesen feurigen Pfuhl. Das verstanden die natürlich auch alle nicht oder wollten nicht verstehen. Vers 53. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben? Was machst du selbst aus dir? Und Jesus antwortete, Vers 54, wenn ich mich selber ehre, ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner sein, wie ihr seid. Wow. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich oder ich bin. Der Jahwe, der Gott des Alten Testamentes, er identifiziert sich klar jetzt als der Gott des Alten Testamentes. Ich existierte bereits schon, bevor überhaupt Abraham geboren wurde, sagt er hier. Und erhoben sie die Steine auf wer? Die Juden, die Jünger, die ihm glaubten, die an ihn glaubten. Aber die hatten jetzt nicht mehr akzeptieren wollen, was Christus hier alles gesagt hat. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Die wollten ihn steinigen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Eine interessante Situation, die uns aber zeigt, wie weit es kommen kann mit uns, wenn wir uns weigern, an Jesus zu glauben, ihm zu glauben, zu tun, was er uns sagt. Denn dann wird wieder die falsche Gesinnung des Gottes dieser Welt, Satans des Teufels, von uns, sagen wir einmal, nicht unbedingt Besitz ergreifen, aber diese Gesinnung wird danach, bevor sich dann mehr und mehr entwickeln. Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10 und Vers 40. Da ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr, und es glaubten dort viele an ihn. Wiederum, es glaubten viele an ihn. Ob sie jetzt ihm geglaubt hatten, was er sagte, und dann auch taten, was er gesagt hatte, ist eine zweite Frage. Aber zunächst einmal glaubten viele an ihn. Nun, es gibt eine weitere Stelle. Man muss natürlich aufpassen, wenn man das Wort viele liest. Man muss das immer im Zusammenhang sehen. Aber wir hatten gesehen von den ganzen Stellen hier, dass es wirklich viele Jünger waren, die er hatte. Aber in Lukas 8, um das deutlich zu machen hier, Lukas 8 und Vers 30, da lesen wir, und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren, in diesen Menschen hier, der besessen war. Nun, viele Das waren jetzt nicht unbedingt Zehntausende von Geistern, davon kann man nicht ausgehen. Wie gesagt, man muss natürlich hier auch den Zusammenhang erblicken, aber es war nicht nur ein Dämon, der in ihn gefahren war, es waren schon mehrere. Ich hatte ja eine Predigt gegeben über das Thema von vielen und wenigen. Und wenn Sie sich doch die noch einmal anhören wollen, das war das Posaunenfest 2017 und die Predigt war Missverständnisse über die Auferstehung und das Heil. Und in dieser Predigt habe ich über das Thema viele und wenige gesprochen und auch gezeigt, dass man immer auf den Zusammenhang blicken muss. Aber was mir heute wichtig ist, ist Ihnen zu sagen, dass es viele Jünger gab zur Zeit von Jesus Christus, als er auf Erden lebte. Viele Jünger gab es, nicht nur wenige, nicht nur ein paar Dutzende. Und doch lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1. Nun, wir hatten ja bereits schon gesehen hier, während dieser Diskussion, dass viele nicht mehr dann zu seinen Lebzeiten mit ihm gehen wollten, dass viele, die ihm glaubten, die an ihn glaubten, sich dann total von ihm abwandten, sogar zu seinen Feinden wurden, ihn sogar steinigen wollten, weil sie meinten, er sei jetzt von einem Dämon besessen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da lesen wir, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Es geht hier um die ursprüngliche Menschenmenge, sagen wir einmal, die dann zu Pfingsten den Heiligen Geist erhalten würden. Wie viele waren das? Wie viele waren das? Vers 15. Und in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120. 120. Und dann wird hier jetzt ein Apostel erwählt, nominiert, aufgrund von Gottes Eingreifen, der die Stelle von Judas einnehmen würde. Es war hier Matthias, der sich umgebracht hat, der den Selbstmord begangen hat, weil er, man möchte sagen, geistlichen Ehebruch begangen hat, indem er Christus verriet. 120. Nun, lesen wir weiter in Kapitel 2, Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Mit anderen Worten, alle waren vorher bereits schon zusammen, wie wir in Vers 14 gesehen haben. Da waren es 120 und dieselben alle sind jetzt an einem Ort zusammen. 120. Als Gott den Heiligen Geist an diesem Pfingsttag zunächst einmal ausgoss, gab es gerade 120 wahre Jünger, die auch der Taufe oder vielmehr der Gabe des Heiligen Geistes, getauft waren sie vorher schon worden, wie das andere Stellen uns zeigen. Aber hatten den Heiligen Geist noch nicht erlangt. Den erlangten sie jetzt, am Pfingsttag. Nun, einige sagen, nein, es gab weitaus mehr als 120. Es gab sehr viel mehr. Und sie verweisen hier auf eine Stelle in 1. Korinther, Kapitel 15. Und die möchte ich hier einmal kurz vorlesen, weil es diese Idee gibt. Und in vielen Kommentaren wird die auch zum Ausdruck gebracht, dass es weitaus mehr gab als nur 120. Diese 120, die seien also angeblich nur diejenigen gewesen, die gerade in Jerusalem gewesen seien. Aber es gab dann viele andere mehr. Nun, die Frage, die sich dann zunächst einmal stellt, ist ja nun, haben die dann auch den Heiligen Geist erlangt? Davon lesen wir ja jetzt mal nichts, wenn die nicht in Jerusalem waren. Aber in 1. Korinther 15, da lesen wir einmal die Verse 3 bis 8. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, dass er gesehen worden ist von Kephas, eine andere Bezeichnung für Petrus, diese aramäische Bezeichnung Kephas für Petrus. Also er ist gesehen worden von Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzähligen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Jetzt sagen also einige, das zeigt, dass es also nicht nur 120 gegeben hat, sondern hier wird ja sogar von 500 gesprochen. Also zumindest werden hier noch 500 erwähnt und möglicherweise gab es noch viel mehr als nur 120. Nun, zunächst einmal ist interessant, dass man sich die griechischen Worte einmal anschaut. Denn es wird hier gesagt in Vers 5, er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, dann in Vers 7, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und dann zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Nun, in jedem Fall, wo das Wort danach gebraucht wird im Deutschen, gibt es im Griechischen zwei Worte, die aber quasi das Gleiche sagen. Und diese zwei Worte sind eita, E-I-T-A, und epeita, E-P-E-I-T-A. Und diese Worte müssen keine Zeitabfolge beschreiben. Sie können auch einfach eine Aufzählung beschreiben, sodass das Wort, wenn es heißt danach, sich nicht auf eine Zeitabfolge beziehen muss, sondern Paulus macht hier lediglich eine Aufzählung von denen, die Christus gesehen haben, unabhängig von der Zeitabfolge. Um die Zeitabfolge ging es hier gar nicht. Es gibt nämlich einige Stellen, die das klar beweisen. Das Wort kann hier mit sodann übersetzt werden. Sie haben also eine Aufzählung. Der hat es gesehen und sodann hat es auch der gesehen, aber nicht sodann im Sinne von später, sondern okay, der hat es gesehen, der hat es auch gesehen, der hat es auch gesehen und so weiter und so fort. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 und lesen wir Vers 9. Hebräer 12 und Vers 9. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann, das gleiche Wort, nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Das ist hier keine zeitliche Abfolge, die hier angesprochen wird, sondern eine Betonung wird hier zum Ausdruck gebracht. Okay, wenn die uns gezüchtigt haben schon, wie viel mehr dann sollten wir uns Gott dem Vater unterstellen, damit wir leben. Es gibt weitere Stellen, die man hier anführen kann, um dies deutlich zu machen, wie zum Beispiel Hebräer 7 und Vers 2. Hebräer 7 und Vers 2. Ihm gab Abraham, es geht hier um Melchisedek, ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Wiederum das Wort dann ist das gleiche Wort, aber hier geht es auch nicht um eine Zeitabfolge. Das heißt nicht zunächst einmal war er König der Gerechtigkeit und dann später wurde er dann König von König des Friedens. Nein, nein, das ist alles eine Aufzählung von gewissen Situationen, von gewissen Beschreibungen, die hier genannt sind. Das gleiche in Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3 und Vers 17. Die Weisheit aber ist von oben her zuerst lauter, dann friedfertig. Aber schauen Sie, es geht nicht, der nächste ist einmal lauter und alles andere kommt später. Nein, nein, es ist alles Teil der gleichen Gabe. Friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, reich an Barmherzigkeit, guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Also wiederum, es geht hier nicht um eine Zeitabfolge, sodass also zunächst einmal dies in 1. Korinther geschah und dann später kam das und dann später kam das und später kam das. Sondern Paulus erzählt hier und sagt uns, wer alles Christus gesehen hat. Eine weitere interessante Stelle findet sich in 1. Thessaloniker 4, die man auch richtig verstehen muss, denn sonst kriegt man Probleme mit dem Verständnis, wie auch viele da Schiffbruch erlitten haben in der Beziehung. 1. Thessaloniker 4 und Vers 17. Wenn wir mit Vers 16 anfangen, dann lesen wir, denn selbst er, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Aber zuerst jetzt in Bezug auf die Toten in Christus werden auferstehen. Zuerst die anderen Toten, die werden erst später auferstehen, in der zweiten Auferstehung. Natürlich gibt es auch sogar noch eine dritte, aber das wäre nicht die Auferstehung, die wir wollen. Vers 12. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Aber hier auch wiederum das Wort danach, epeita, das bezieht sich ja nicht auf eine Zeitabfolge. Denn sie werden im gleichen Zeitpunkt, wo die Menschen auferstehen, zusammen mit denen, dann, die noch leben, verwandelt werden, in die Luft gehoben werden, um Christus zu begrüßen, der vom Himmel herabkommt. Und dann werden sie alle am gleichen Tage noch mit ihren Füßen auf dem Ölberg stehen, wie Sacharja 14 uns das sagt. Es geht hier nicht um eine Zeitabfolge, wie einige lehren, aha, die werden also irgendwo in einer heimlichen Entrückung sein, das passt zeitlich sowieso schon mal nicht, denn es wird ja zunächst einmal von der Auferstehung gesprochen. Also die ganze Idee von der heimlichen Entrückung, die ist sowieso total auch durch diese Stellen widerlegt. Aber es geht hier nicht um eine Zeitabfolge, es geht darum, okay, die werden auferstehen und sogleich werden die anderen, sodann werden die anderen, aber nicht sodann im Sinne von einer Zeitabfolge, sondern im Sinne von einer Beschreibung, was geschieht, werden die auch zu einer Unsterblichkeit verwandelt werden, die noch leben. Sodass wir also hier in 1. Korinther nicht davon ausgehen können, dass im Zeitpunkt, als der Heilige Geist gegeben wurde im Jahre 31 nach Christus, zur Zeit des Pfingstfestes, es bereits 500 Brüder gab. Nun, die kamen später. Die kamen natürlich zum Zeitpunkt des Pfingstfestes. Am selben Tage wurden noch viele dann getauft. Aber zunächst einmal nicht. Zunächst einmal ist der Punkt der, es waren nur 120 da. Und selbst wenn man von einer Zeitabfolge hier in 1. Korinther ausgehen wollte, dann wird uns nicht gesagt, wann das alles so geschehen ist. Denn vieles, was ja auch in der Bibel erwähnt wird, wird in 1. Korinther 15 ja gerade nicht erwähnt. Und so dann, vieles von dem, was in 1. Korinther 15 erwähnt wird, wird in anderen Stellen der Bibel nicht erwähnt. Sodass hier auch nicht alles irgendwie so abschließend beschrieben wird. Zum Beispiel, wir lesen nirgendwo in der Bibel, unabhängig jetzt von 1. Korinther 15, dass Christus dem Petrus alleine erschienen sei und dann nur später den 12 Aposteln. Wir lesen in der Bibel an anderen Stellen, dass Christus zum Beispiel den Frauen erschienen ist und dann Petrus in anderen 9 Aposteln. Der ungläubige Thomas war zunächst einmal nicht da und dann später war er dann auch gegenwärtig. Also er erschien den 11, aber nicht den 12. Die 12, die gab es nicht. Die 12, die gab es erst, nachdem Matthias den Judas ersetzt hatte, wir das eben gerade gelesen haben. Es kam also später. Als also Christus den 12 Aposteln erschien, wie es hier heißt, nach seiner Auferstehung, das musste dann also geschehen sein, nachdem bereits Matthäus als ein Apostel ernannt worden war. Also nicht gleich unmittelbar nach seiner Auferstehung, sondern später. Und so lesen wir eben viele dieser Stellen. Wenn wir die im Zusammenhang lesen, dann erkennen wir, dass als er den 500 Brüdern erschien, das keineswegs bedeuten muss, dass er das tat, bevor das Pfingstfest 31 nach Christus gekommen war. Sondern aller Wahrscheinlichkeit nach war das später. Und eben nicht zum Zeitpunkt, als wir hier von den 120 lesen. Es gibt auch noch weitere Dinge, die man hier beachten könnte, um das hier nur kurz anzudeuten. In 1. Korinther 15 wird deutlich von einer buchstäblichen Erscheinung gesprochen. Mit anderen Worten, Christus manifestiert sich, scheinbar in allen diesen Fällen. Aber wir lesen aber auch, dass zum Beispiel Paulus von einer Erscheinung in dem Sinne spricht, dass es eine Vision war, dass also Christus sich nicht buchstäblich manifestiert hat, sondern dass er in einer Vision erschien. Der Punkt ist also der, als es zu dem Pfingstfest 31 nach Christus kam, da gab es zunächst einmal nur 120 Jünger, wahre Jünger, die dann den Heiligen Geist erhielten. Alle anderen, die große Menge der Jünger, die Christus zu seinen Lebzeiten hatten, die hatten sich alle von ihm abgewandt. Eine schreckliche Situation, wenn man sich das vorstellt, aber auch eine Warnung für uns heute. Wenn ich zurückblicke auf meine Erlebnisse in Gottes Kirche, angefangen mit 1974 oder vielleicht sogar noch ein bisschen zuvor. Viele, ich möchte sagen die meisten, die ich kennengelernt habe, haben sich abgewandt im Laufe der Jahre. Glauben nicht mehr das, was die Kirche Gottes gelehrt hat und immer noch lehrt. Nun, einige haben sich vielleicht nicht total abgewandt. Einige haben vielleicht so im Inneren noch den Wunsch, die Wahrheit weiter zu leben, wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Aber ich möchte sagen, die meisten von denen, die sich abgewandt haben, die sind heute wie das buchstäbliche Blatt im Winde. Man weiß gar nichts mehr von denen. Man weiß überhaupt nicht mehr, was die so treiben. Die meisten von denen, gehe ich mal von aus, entweder haben sich einer anderen Kirche angeschlossen, die aber Weihnachten lehrt, Ostern lehrt, die den Sonntag lehrt, oder sind überhaupt in keiner Kirche mehr. Sind total frustriert oder haben total ihr Interesse an Religion verloren. Wir hatten eben gelesen, wie Jünger, die an Christus glaubten, die Christus glaubten, auf einmal so erbost wurden über das, was Christus lehrte, dass sie bereit waren, ihn zu steinigen, dass sie ihn der Besessenheit bezichtigt haben. Matthäus 24 sagt uns etwas über die Zukunft. Matthäus 24, angefangen Vers 10. Dann werden viele abfallen, wenn diese Zeiten kommen, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit, die Übertretung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten, diese Agape-Liebe, die sie einmal hatten, die von Gott gegebene Liebe, die wird erkalten. Warum? Weil sie wieder zurückgekehrt sind in die Welt, weil sie nicht bei der Wahrheit geblieben sind, weil sie zwar vielleicht für eine Zeit lang geglaubt haben, sogar auch Christus geglaubt haben, aber nicht getan haben, was er gesagt hat. Und dann wird diese Gesetzlosigkeit, das Brechen, das Übertreten des Gesetzes Gottes sogar überhand nehmen. Wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Und dann wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann wird sie, diese Situation, dazu beitragen, dass man dann sogar einander hasst. Wie damals die angeblichen Jünger, die Christus geglaubt hatten, die an Christus geglaubt hatten, begannen ihn zu hassen, ihn der Besessenheit zu bezichtigen, ihn sogar umbringen wollten. Markus Kapitel 13 und Vers 6 sagt uns genau das Gleiche. Markus 13 und Vers 6. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Ja, sie werden schon sagen, dass Christus der Christus ist. Und sie werden viele verführen, nicht nur wenige, viele. Unter anderem auch solche, die die Wahrheit einmal gekannt haben oder zumindest gedacht hatten. Sie hätten die Wahrheit in sich aufgenommen. Aber sie war nie scheinbar in ihren Herzen niedergeschrieben worden. Warum verlassen Menschen die Wahrheit? Warum verlassen Menschen Gottes Kirche? Aus vielen, vielen Gründen. Aber der Punkt, den ich hier Ihnen zum Abschluss mitgeben möchte, ist eine Warnung. In 1. Johannes Kapitel 2, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, sagt Johannes, aber sie waren nicht von uns. Nun, wann kam der Punkt, wo sie nicht mehr zu uns gehörten? Und wir lesen natürlich in vielen Stellen, ein Haus hat goldene und silberne Gefäße, jedes Haus. Die Gefäße zur Ehre, die Gefäße zur Unehre. Wir lesen, dass Gott alles geschaffen hat, sogar auch den Bösen für den Tag des Unheils. Das heißt jetzt nicht, dass Gott einen Böse erschaffen hat, sondern jemand wird böse und Gott lässt es zu. Gott greift nicht ein, um seine Entscheidung, die er nun getroffen hat, jetzt automatisch zu widerrufen. Aber es kann durchaus sein, dass als sie von uns ausgegangen sind, da gehörten sie nicht mehr zu uns. Dass sie vielleicht einmal doch zu uns gehört haben. Aber dann kam der Punkt, wo die über die Gesetzesübertretung überhand nahm und dann gehörte man dann nicht mehr zu uns. Und als sie dann gingen, dann gehörten sie nicht mehr zu uns. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber als sie gingen, waren sie nicht mehr von uns. Ja, vielleicht waren sie nie von uns. Vielleicht waren sie hineingeschleust worden. Vielleicht hatten sie sich Illusionen gemacht. Vielleicht hatten sie gedacht, naja, diese Wahrheit, die ist ja so wunderschön, hört sich so gut an. Ich nehme jetzt Christus in mein Herz auf, ich werde ihm folgen. Ich werde ihm nachfolgen, wohin er auch geht. Ich werde tun, was er sagt, und dann war das alles nur eine große Illusion. Er sagt, wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und wir haben gelesen, dass viele noch abfallen werden. Viele, nun gut. Man kommt jetzt nicht darum herum, den Zusammenhang zu sehen. Wenn ich von einer Gruppe von, was weiß ich, 500 Leuten spreche, dann sind natürlich schon ein Dutzend oder zwei Dutzend viele. Nur wenn ich von einer Gruppe von 10.000 Leuten spreche, dann sind natürlich zwei Dutzend nicht unbedingt viele. Dann müssten schon mehr sein. Also wie gesagt, die Relation ist auch wichtig. Aber der Punkt ist der, es sind viele in den Augen Gottes. Viel zu viele. Eine ist schon zu viel. Aber es werden viele sein. Und wir haben heute gesehen, warum. Gesetzlosigkeit, würde überhand nehmen. Dinge in Gottes Kirche werden gesagt werden, anhand der Bibel gesagt werden, die man aber nicht akzeptieren will, die man ja nun besser versteht. Und die Predigerschaft, die versteht das ja eben halt nicht. Die Warnung ist da. Ich hoffe, dass ich zu einigen spreche, vielleicht sogar zu vielen spreche, die mir zuhören mögen. Nicht unbedingt in unserer Gemeinschaft jetzt, obwohl auch da, aber es geht mir auch vielfach um Menschen, die einmal die Wahrheit erkannt hatten, die einmal in der Kirche Gottes waren, vor vielen Jahren vielleicht, 30, 40 Jahren vielleicht, die nach wie vor irgendwo das Bedürfnis haben, zur Wahrheit zurückzukehren, nicht genau wissen, wo und wie man das machen kann. Beten Sie zu Gott, damit er Ihnen den Weg zeigt. Lassen Sie sich nicht verführen von solchen, die hier beschrieben werden, diese falschen Propheten, die vielleicht sogar auch zugeben, dass Christus der Messias war, aber dann viele verführen, weil sie eben sagen, ja, aber Christus kam, das Gesetz abzuschaffen, wir brauchen es heute nicht mehr zu halten. Ihr könnt tun lassen, was ihr wollt. Ihr seid ja gerettet. Ihr habt ja das Heil bereits schon in euren Hosentaschen. Eine sehr große, schlimme, schreckliche Verführung. Beten Sie zu Gott um Hilfe, in was für einer Situation Sie auch sein mögen. Beten Sie zu Gott um Hilfe, dass er Ihnen die Kraft schenkt, dass er Ihnen die Weisheit schenkt. Nicht nur an Jesus Christus zu glauben, der einzige Weg, durch den wir zum Heil gelangen können, sondern dass wir auch glauben, was er uns lehrt. Und dass wir dann auch tun, was er uns lehrt. Denn dann und nur dann werden wir den ewigen Tod nicht erleben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.